Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Jetzt wollen wir mal Deutschland in Bezug zum Rest der Welt setzen. Und das tun wir mit Hilfe erstaunlicher Einblicke. Oder wussten Sie, dass das Spaßbad Tropical Island in Brandenburg so groß wie der Vatikan in Rom ist? Oder das Ruhrgebiet die größte Stadt der EU wäre? Gute Karten. Deutschland, wie Sie es noch nie gesehen haben. So lautet der Titel eines neuen Buches. Geschrieben hat es der Datenjournalist Tin Fischer. Die Grafiken dazu, die stammen von Mario Mensch. Tin Fischer, herzlich willkommen in der Lesart, dem politischen Buchmagazin auf Deutschlandfunk Kultur. Hallo.
Hallo.
Als Schweizer, der auch dort aufwuchs und zum Studium nach Deutschland kam, schreiben Sie in Ihrem Buch, Deutsche seien das bedeutendste Mittelmaß. Was genau meinen Sie damit?
Das war tatsächlich so eine Frustration während dem Schreiben von dem Buch, weil Deutschland einfach immer so bei allem Möglichen mittelmäßig ist, so im europäischen Vergleich. Wenn man sich den Bierkonsum anschaut, es gibt halt einfach immer ein paar Länder, da ist
also wenn man nicht auf die Wirtschaft schaut oder was?
Wenn man sich so natürlich so
steht Deutschland, soweit ich weiß, ziemlich gut da, oder?
Wenn man so quasi, also wenn man sich dann so Pro-Kopf-Daten anschaut, dann hat man immer so dieses Mittelmaß. Und natürlich eben, wenn man sich dann die kompletten Daten anschaut, also der komplette Konsum natürlich von Bier in Europa, natürlich der fällt auf Deutschland. Aber wenn man sich dann so die Pro-Kopf-Zahlen anschaut, das ist schon immer ganz solides Mittelmaß. Aber es gibt dann halt immer Länder, wo dieser Konsum dann noch größer ist. Und das hatte ich da mit dieser Aussage versucht zum Ausdruck zu bringen.
Wir erfahren dann doch in Ihrem Buch interessante Sichtweisen, zum Beispiel von Deutschlands einziger Wüste oder davon, dass nicht die Deutschen am meisten Kartoffeln in Europa verbrauchen, dafür aber die größten Kartoffelexporteure sind, oder davon, wo sich in Deutschland die meisten Tennisplätze befinden oder wie sehr Deutschland nach und nach in den letzten Jahren und Jahrzehnten veraltet ist. Wir erfahren auch, dass Hamburger am seltensten Sexstellungen googeln, in Sachsen-Anhalt dafür mehr als doppelt so viele, oder aber welche Dinge in welchen Mengen im Abwasser unterschiedlicher Bundesländer zu finden sind, Drogen vor allem. Wie entstand dann die Idee zu diesen Themen? Nach was genau haben Sie gesucht?
Es ist in den letzten Jahren so viel Neues an Datenmaterial entstanden, seien das, dass man ganz einfach Google Trends sich anschauen kann. Also wo werden eben bestimmte Dinge häufiger gegoogelt? Damit kann man heute ganz einfach und schnell Infografiken machen. Deswegen hatten wir versucht, so das thematische Spektrum so weit wie möglich abzustecken und eben auch zu zeigen, so was alles für tolle Datensätze mittlerweile da draußen sind. Und selbst Leute wie ich, Journalist, hat heute die Möglichkeit, mit diesen Datensätzen ganz neue Zugänge sich zu erschließen.
Und Sie haben das Ganze dann auch grafisch umgesetzt. Mhm. Mario Mensch hat das ziemlich toll gemacht, so ein bisschen comicartig. Das sind großflächige Grafiken, die das Buch ausmachen. Dazu gibt es immer einen kurzen informativen Text als Erläuterung. Wollen wir mal ein Beispiel nehmen? Gleich auf dem Cover sehen wir Deutschlands Umrisse und dann links nördlich in der Ecke ein Spiegelei. Mhm. Und dazu ein Pfeil und ein Verweis, jedes dritte deutsche Ei kommt von hier. Was hat es damit auf sich?
Na, also das ist letztlich ein relativ kleines Gebiet in Niedersachsen, wo halt damit die meisten Hühnerfarmen sind. Und das hat aber auch einen ernsthaften Hintergrund, nämlich einfach, dass in den letzten 20 Jahren die Konzentration in der Landwirtschaft enorm zugenommen hat. Und dadurch auch, also die geografische Konzentration. Und so kommt es, dass jedes dritte Ei heutzutage aus diesem relativ kleinen Gebiet, Großraum Vechta, könnte man es beschreiben, herkommt.
Eines meiner liebsten Abbildungen sind Spezialitäten, die aus gutem Grund regional geblieben sind. Saumagen, Lapskaus, Senfeier, Soljanka. Haben Sie ein Lieblingsbeispiel, eine Lieblingskarte in Ihrem eigenen Buch?
Unsere Einstiegskarte beispielsweise ist die, wie wir es nennen, chinesisch-chinesische Grenze. Da haben wir einfach eine chinesische oder je nachdem chinesische Mauer durch Deutschland gezogen, die die Sprachgrenze markiert, wo
genau.
Man China
bis wohin
sagt.
Sagt man China und ab
wo
wann
man China sagt. Genau. Und das ist für mich so ein Beispiel, was mir sehr gut gefällt, weil es ist eine solide Datenbasis dahinter, die drunter liegt. Aber vor allem auch Mario ist es da gelungen, irgendwie dann doch was Lustiges und Unterhaltsames und Pointiertes draus zu machen.
Was Piktogrammartiges auch.
Genau.
Nun habe ich eingangs eher kuriose und amüsante Beispiele genannt, aber sie zeigen auch auf, wo zum Beispiel überall in Deutschland Brandanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte stattgefunden haben. Das ist ziemlich schockierend, denn sie ziehen sich wirklich über das ganze Land und sind zahlreich. Oder es geht auch darum, was unsere Nachbarländer von Deutschland halten. Demnach misstraut man vor allem in Polen und Tschechien den deutschen Nachbarn. Es geht aber auch um Deutschland als Exportweltmeister oder Unternehmenssteuern. Was genau möchten Sie denn gerne mit diesem Buch alles deutlich machen?
Also ich glaube, das Interessante ist immer, mit Infografiken Dimensionen deutlich zu machen. Wir haben zum Beispiel diese eine Karte, wo es eben um diesen Begriff von Exportweltmeister geht, und wir haben den mal versucht, in eine Karte zu fassen und haben eine Europakarte gemacht, auf der man sieht, für welche Länder Deutschland die größte Importnation ist. Und das ist so gut wie jedes europäische Land. Und wir haben das dann so dargestellt, dass wir aus Deutschland einen Supermarkt gemacht haben, sozusagen der Supermarkt Europa. Und wollen natürlich mit dieser Karte auch mal so ein bisschen zeigen, es gibt immer diesen Begriff vom Zahlmeister Europas, aber es sind eben auch sehr, sehr viele Länder, die sozusagen in Deutschland einkaufen gehen. Also man ist auch der Supermarkt Europas.
Mhm. Wie sehr hat sich Ihr Blick durch die Arbeit an diesem Buch auf Deutschland nochmal verändert?
Also das klingt vielleicht so ein bisschen kurios, aber mir ist tatsächlich nochmal so die Größe von Deutschland bewusst geworden und vor allem auch so diese globale Größe. Auf einer Weltkarte sieht es so aus wie so ein kleineres Land in Mitteleuropa. Wenn man sich aber dann, wir haben zum Beispiel eine Weltkarte gemacht, wo wir Weltregionen umkreisen, die das Bruttoinlandsprodukt von Deutschland haben. Und das ist einfach komplett Afrika oder komplett Südamerika.
Und spätestens dann wird die Relation nochmal deutlich.
Da werden nochmal solche Relationen deutlich. Und da muss ich gestehen, das war etwas, was mir tatsächlich, obwohl ich sehr, sehr viel mit Daten zu tun habe, sehr viel mit Statistiken zu tun habe, wo ich auch dachte, wow.
Gute Karten. Deutschland, wie Sie es noch nie gesehen haben. Das Buch von Tin Fischer mit Grafiken von Mario Mensch ist bei Hoffmann und Kampe erschienen. 216 Seiten, 25 Euro. Tin Fischer, danke für Ihren Besuch hier in der politischen Lesart auf Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.
Ein weiterer Blick auf Deutschland nun in der Lesart, dem politischen Buchmagazin auf Deutschlandfunk Kultur. Eine Geschichte der Berliner Republik, Zeitgeschichte, die noch qualmt. Das hat sich der renommierte Heidelberger Zeithistoriker Edgar Wolfrum für sein neues Buch vorgenommen. Der Aufsteiger heißt es, und es erzählt die deutsche Geschichte von 1990 bis kurz vor dieser Corona-Zeit. Frage an unseren Rezensenten Dietmar Süß. Es ist ein mutiges Projekt, eine Geschichte der Bundesrepublik von 1990 bis in unsere Gegenwart zu schreiben, muss ich sagen. Mutig, weil es ja so viele unbekannte Größen, so viele unbekannte Enden gibt. Worum also geht es Edgar Wolfrum vor allem in seinem neuen Buch?
Also das stimmt, ein solches Projekt ist in der Tat mutig und für Historiker ja auch etwas gefährlich. Normalerweise haben Historiker ja die Chance auf eine größere Distanz zum Gegenstand, gewissermaßen sowas wie einen zweiten Blick auf die Dinge. Gleichzeitig liegt die Wiedervereinigung ja nun bereits 30 Jahre zurück, mehr als, eine Generation. Und es gibt also, wie ich finde, gute Gründe, die Vorgeschichte unserer Gegenwart genauer zu untersuchen und noch einmal darüber nachzudenken, was denn diese neue Berliner Republik alles beschäftigt hat und eben auch noch immer prägt.
Worum geht es ihm dann also genau?
Edgar Wolfrum hat sein Buch in 12 systematische Kapitel gegliedert. Er erzählt also nicht der Reihe nach von Kohl über Schröder zu Merkel, sondern das finde ich gut, er macht das entlang größerer Themen. Ihm geht es also um die Veränderung unserer Demokratie und Parteienlandschaft, den Aufstieg des Rechtspopulismus, die Bedeutung der Bundesrepublik im Prozess der europäischen Einigung und die Wirtschafts- und Finanzkrise der Jahre 2008 und 2009. Er lässt also noch einmal die Probleme des Vereinigungsprozesses Revue passieren. Auch der industrielle Wandel spielt eine wichtige Rolle, also die Geschichte der Digitalisierung und auch die Diskussion um Ökologie und Klimawandel und natürlich auch zentral die Flüchtlingskrise, wie er das nennt, im Jahr 2015.
Wolfrum hat sein Buch mit dem etwas plakativen Titel Der Aufsteiger überschrieben. Wer steigt denn hier von wo aus auf?
Tja, das ist gar nicht so leicht zu sagen, denn eigentlich geht es im Buch nur recht selten um diese Bundesrepublik als Aufsteiger. Klar, nach 1990 spielte die Bundesrepublik eine zentrale Rolle für den europäischen Integrationsprozess, also als mächtiger ökonomischer Player, als harter und ja bisweilen auch ziemlich schulmeisterlich auftretender Zuchtmeister, vor allen Dingen der südeuropäischen Länder. Und sicherlich spielte die Bundesrepublik nun immer häufiger auch eine wichtige Rolle im Konzert der internationalen Staatengemeinschaft. Aber ein Aufsteiger? Diese Überschrift trifft eigentlich nur auf einige Kapitel im Buch zu, würde ich sagen. Und wirklich erklärt wird dieser Begriff eigentlich nicht. Worum es Wolfram aber eigentlich geht, das ist, würde ich sagen, etwas anderes. Und das ist aus meiner Sicht auch deutlich überzeugender. Er beschreibt nämlich die Geschichte der Berliner Republik als eine Geschichte einer großen Suchbewegung, eines Versuches, sich zurechtzufinden in der veränderten ökonomischen und politischen Großwetterlage nach dem Zusammenbruch des Kommunismus 1989-90. Also der Musterknabe gebärdete sich, wie das Wolfram formuliert, eben bisweilen nicht nur als Streber, sondern ihm habe auch etwas Unstetes angehaftet, so sein Argument. Deutschland, so Wolfram, habe sich also immer auch zugleich unsicher gefühlt und mit seinem neuen Status in der Weltgemeinschaft gerungen.
Können Sie uns dafür ein paar Beispiele geben, wo sich diese Suchbewegung genau zeigt?
Ja, das galt für unterschiedliche Bereiche. Für das transatlantische Verhältnis beispielsweise, das ja bereits im Irakkrieg mit Gerhard Schröders Nein zur Kriegsbeteiligung einen bis dahin unbekannten Konflikt, eine unbekannte Belastungsprobe entfacht hatte. Und natürlich gilt es auch für Brüssel nach innen und in der Debatte um die Bundesrepublik als Einwanderungsland. Wolfram tut, wie ich finde, gut daran, noch einmal an die rot-grüne Ära und ihre Reform des Staatsbürgerschaftsrechts zu erinnern. Aber zugleich wird auch gerade in diesem Kapitel über die Flüchtlingskrise eines der ganz großen Probleme, wie ich finde, des Buches sichtbar, nämlich sein kurzes Gedächtnis.
Und was heißt das genau?
Naja, Wolfram erzählt die Geschichte der Bundesrepublik beinahe so, als sei sie 1990 in gewisser Weise erst losgegangen. Also eine Art historischer Nullpunkt dieses Jahres 1990. Also als hätte es vor 1990 nicht schon lange Auseinandersetzungen um Migration und Flucht gegeben. Also als würden viele der Problemlagen nicht weit vor die Wiedervereinigung zurückreichen. Das ist ein bisschen schade, weil Wolfram eben genau das ist, nämlich einer der besten Kenner der bundesrepublikanischen Zeitgeschichte und sich ja vielfach mit diesen Fragen beschäftigt hat. Das Problem liegt, würde ich sagen, aus meiner Sicht eben eher in der Anlage seines Buches, das für diese vertiefte Verortung, und das gilt auch für andere Kapitel, wenig Raum lässt und er sich gerade nicht die Zeit nimmt, darüber nachzudenken, was denn nun das Neue, diese Veränderungen sind, die wir in der Gegenwart erleben. Und damit bleibt er oft und oft eben bei diesen zeitgenössischen Begriffen und Deutungsschlachten dann stecken. Mit seinen eigenen Wertungen ist Wolfram insgesamt eher zurückhaltend, würde ich sagen. Und so liest sich das Buch als eine erste große, naja, Chronologie der Berliner Republik wohltuend nüchtern. Wobei auch Wolfram, das wird deutlich, seine Sympathien hat. Kein Zweifel lässt er, wie wenig er von der Rhetorik des angeblichen Kontrollverlustes der Regierung Merkel hält, die sich ja tief ins Herz der rechtspopulistischen Staatskritik eingefressen hat. Und er verhehlt auch nicht seine Sympathien für das zum Teil chaotische Regieren der rot-grünen Regierung. Bemerkenswert ist dabei, dass seine Bewertung der Agenda-Politik im Vergleich zu seinen früheren Arbeiten doch um einiges kritischer ausfällt. Manchem wird das mit guten Gründen immer noch nicht weit genug gehen und vermutlich könnte man eben auch argumentieren, es ist dieser grundlegende Eingriff in die sozialpolitische Architektur der alten Bonner Republik, die tatsächlich einen Wendepunkt darstellt. Eine Veränderung, die für erhebliche Teile der Bevölkerung ja doch gravierende Folgen hatte.
Und welche Schlüsse zieht Wolfram insgesamt nun aus den mehr als 30 Jahren vereinigter deutscher Geschichte?
Dass das Buch nicht mit einer Bilanz endet, mag vielleicht ja ein bisschen überraschen. Zugleich ist aber, und das finde ich bemerkenswert, dieses letzte Kapitel besonders originell und hätte, das wäre mein Eindruck, viel mehr Platz eigentlich verdient. Denn Wolfram entfaltet hier ganz geschickt auf wenigen Seiten den Streit um das Berliner Humboldt-Forum, in dem sich ja tatsächlich nun zentrale Konflikte der bundesrepublikanischen Geschichte kreuzen. Wie umgehen mit dem architektonischen Erbe der beiden deutschen Diktaturen zum Beispiel? Was tun mit der preußischen Geschichte, um die derzeit ja die Nachfahren mit harten Bandagen kämpfen? Was tun mit dem nationalsozialistischen und verdrängten kolonialen Erbe der deutschen Geschichte, dass sich die Bundesrepublik ja so lange mit Vehemenz vom Hals zu halten versucht hat. Fast hätte man sich gewünscht, Wolfram hätte sein Buch von hier aus geschrieben, um über den historischen Ort des wiedervereinigten Deutschlands nachzudenken. Wie wichtig das wäre, auch angesichts der derzeitigen Kontroversen um die Rolle und Bedeutung der Grundrechte, daran dürfte ja doch kein Zweifel bestehen. Und dabei hilft die Lektüre von Edgar Wolfrums neuem Buch ganz sicher.
Das meint unser Rezensent Dietmar Süß. Er stellte uns das neue Buch des Zeithistorikers Edgar Wolfrum in der politischen Lesart am Samstag vor. Es heißt Der Aufsteiger, eine Geschichte Deutschlands von 1990 bis heute. Erschienen ist es bei Klett-Cotta, 368 Seiten, 24 Euro. Das E-Book kostet rund 10 Euro. Was ist Europa heute? Auf welchen Geschichten, Mythen, Kulturen, Kämpfen, Definitionen, Illusionen baut es auf, stützt es sich? Jürgen Wertheimer ist Professor für neuere deutsche Literaturwissenschaft und Komparatistik in Tübingen, hat zahlreiche Bücher veröffentlicht und sich eingehend mit den Kulturen Europas beschäftigt. Seit 2017 leitet er das Projekt Cassandra, in dem die Literaturen krisengefährdeter Regionen auf die Darstellung möglicher Konfliktursachen analysiert werden. Sein neues Buch trägt den Titel Europa, eine Geschichte seiner Kulturen. Jürgen Wertheimer ist mir nun in der Lesart aus Tübingen zugeschaltet. Ich grüße Sie, hallo.
Ja, hallo, freut mich.
Europa sei ein Patchwork aus Erinnerungen, Realitäten und Fiktionen und alles andere als ein in sich geschlossenes Ganzes, schreiben Sie in Ihrem Buch. Ein unglaublich komplexes Gebilde. Also wie, wann und wo wurde Europa überhaupt zu einem politischen Raum? Welche Mythen ranken sich um dieses Ereignis?
Ja, Sie haben das schön zusammengefasst. Es ist in der Tat ein, wie man jetzt neuerdings sagt, Flickenteppich. Und ich sehe den Begriff Flickenteppich nicht nur als negativ, sondern ein vernetztes Ganzes mit sehr vielen einzelnen Bestandteilen. Man muss sich das, glaube ich, immer wieder klar machen, dass Europa aus einem Mythenpool aus Verschiedenartigkeiten ist. Vom Nahen Orient gespeist, vom klassisch-griechisch-römischen Raum, von den nordischen Mythologien, vom Osten. Es gibt keinen zweiten großen Raum, in dem so viele und ich würde schon sagen sehr unterschiedlichen Kulturen aufeinandertreffen und miteinander auf engem Raum dann doch wieder zu tun haben. Und diese Balance zu entwickeln, ist von Anfang an die Absicht gewesen.
Sie steigen in Ihrem Buch tief in die griechische Antike ein. Es geht um Grenzziehung, Kriege, Eroberung, Macht. Mhm. Es geht um die Auseinandersetzung Europas mit dem Islam und um die Verortung zwischen den einzigen Machtzentren Mekka, Jerusalem und Byzanz. Es geht um die Römer, um humanistische Aufbrüche, Wandererarbeiter der Kunst und immer wieder um Literatur. Wie haben Sie sich denn diesem Mammutwerk, die Geschichte der Kulturen Europas überhaupt zu erzählen, genähert, um eine Struktur in diese gigantische Geschichte zu bekommen?
Ganz einfach, ich habe mir gedacht, ich möchte Europa erzählen in seiner Lebendigkeit, in der Art und Weise, wie es zu dem wurde, was es ist. Das heißt, ich denke mir im Grunde eine Figur mit sehr vielen gemischten Identitäten, ein Migrant, der über Jahrhunderte hinweg eine Zeitreise macht und ganz verschiedene Erfahrungen macht und nie weiß, wie es weitergeht. Das Europa des Jahres 1000 wusste nicht, welche Kriege und Katastrophen noch auf es zukommen würden. Sie wusste nichts von der Aufklärung. Die Aufklärung wusste noch nichts vom Totalitarismus. Und deshalb habe ich mich eigentlich zu dieser, auf den ersten Blick simpel anmutenden chronologischen Erzählweise entschlossen, weil Europa ja immer wieder von sich selbst überrascht wurde und sich selbst allmählich neu definiert hat und Zusammenhänge gestiftet hat.
Sie erinnern aber auch daran, dass das, was wir Europa heute nennen, im geografischen Sinne unglaublich unterschiedliche Konturen und Außengrenzen hatte in der Geschichte. Ja. Wenn man heute immer wieder nach Gemeinsamkeiten und sogenannten europäischen Werten sucht, gibt es die, kann es die überhaupt geben?
Also das mit dem Begriff der europäischen Werte, mit dem habe ich mich ja lange jetzt auseinandergesetzt, dem stehe ich sehr skeptisch gegenüber, aus zwei Gründen. Zum einen, es ist ein gewisser Hochmut. Ich kann doch nicht davon ausgehen, dass wir zum Beispiel das Phänomen der Toleranz gepachtet hätten und andere Kulturen nichts davon wüssten. Dass wir ein Menschenbild entwickelt haben, was anderswo in der Form überhaupt nicht existent ist. Das ist der eine Grund, warum ich dem skeptisch gegenüberstehe. Der andere, weil ich glaube, er führt diese Frage nach den europäischen Leitwerten oder dem christlichen Abendland oder was auch immer, führt vom Zentrum ab. Europa ist nicht so sehr durch spezielle Werte definiert, wohl aber, das ist mir wichtig, durch einen besonderen Umgang mit Werten.
Der aussehen könnte wie?
Der immer und seit Beginn interessanterweise antithetisch, dialektisch, reflektierend und kritisch ausgesehen hat. Das heißt, man hat seine Werte von Beginn an einem argumentativen Stresstest unterzogen, und zwar aufs Härteste, um es an einem Beispiel zu verdeutlichen. Antigone, es gibt nirgend anderswo ein Theaterstück, das im öffentlichen Raum aufgeführt werden dürfte, in dem ein junges Mädchen, lassen wir sie 18 oder 20 sein, einen totalitären Fürsten und Herrscher, einen Mann, auf offener Bühne zur Rede stellt und mir noch eigentlich argumentativ zerlegt.
Jürgen Wertheimer, Professor für neuere deutsche Literaturwissenschaft und Komparatistik in Tübingen, ist mein Gast in der Lesart am Samstag, dem politischen Buchmagazin auf Deutschlandfunk Kultur. Und wir sprechen über sein neues Buch, Europa, eine Geschichte seiner Kulturen. Jürgen Wertheimer, Europa, so schreiben Sie, war noch nie ein homogenes Gefilde mit festen Außengrenzen. Wenn man nun nicht wirtschaftliche Kriterien für ein vereintes Europa zur Grundlage machen würde, wie Sie es auch gerade skizziert haben und wie wir es heute vorfinden, sondern den Faktor Kultur stattdessen, wie Sie es vorschlagen in Ihrem Buch. Was für ein Europa könnten wir dann heute haben?
Es wäre ein Europa, was allemal einer Haupttendenz und ich meine einem Hauptfehler des politisch organisierten Europas nicht wiederholen würde, nämlich Gleichförmigkeit, Normativität, Standardisierung herstellen zu wollen. Ich weiß, ich pauschalisiere, aber Brüssel und Straßburg stehen nun mal auch dafür. Im Gegenteil, das Europa der Kultur ist eines, was die Diversität zur Grundlage macht, was von der Vermischtheit, von der Überlappung und Überschneidung der Kulturen ausgeht. Der Balkanraum, irgendwie eingespannt zwischen dem Osten und uns, wir bezeichnen das dann gern als den Westen, aber anders funktionierend und seine Andersartigkeit bewusst. Die skandinavischen Länder, die weiter entfernt zunächst mal vom griechisch-römischen Einfluss bereits ihr autonomes Sein, Denken und ihre Modalitäten entwickelt haben, die nicht identisch sind mit denen des Mittelmeerraums. Der gewaltige Osten, der manchmal am Ural endet, dann wieder nach Sibirien reicht, genauso gut der Westen. Das sind ja doch alles Territorien, die normalerweise ausreichen würde, eine eigene Kultur darzustellen und es auch sind. Und nun entsteht eben dieser Balanceakt, dieser verwegene Balanceakt, diese Verschiedenartigkeiten dennoch nicht einstimmig werden zu lassen, aber doch auf eine Grundstimme einstimmen zu wollen. Daraus entstehen riesige Probleme und nur wenn man ein Gefühl dafür entwickelt, und das meine ich, wäre die kulturelle Leistung, die Leistung des kulturellen Transfers, wenn man ein Gefühl dafür entwickelt, wie man die Stimmen zueinander führt, ohne die Einzelnen zu vergewaltigen oder zu manipulieren, wird Europa in der Tat ein Erfolg sein.
Ein hochdemokratischer Prozess.
Es ist ein demokratischer und ist vor allem ein kommunikativer Prozess. Mhm. Das heißt, was wir oft als Defizit empfinden und dann auch negativ abwerten als Quasselbuden und so weiter, das ist im Grunde das Zentrum. Wir müssen uns ja permanent neu aufeinander ein- und abstimmen. In anderen Kulturen begegnet man dem anderen nicht sofort nach 200 Kilometern oder 300 Kilometern, bei uns aber schon. Dieses Europa der Kulturen wäre auch eines, das sich wieder den Nuancen widmet und die nicht übergeht oder überdeckt, sondern die potenziellen späteren Irritationsfaktoren, aus denen Katastrophen entstehen können, wahrnimmt, thematisiert, ausspricht, hin und her übersetzt und sich geduldig annähert.
Und derlei Katastrophen gab es ja viele in der Geschichte Europas. Also die Vielfalt als Potenzial, die permanente Kommunikation fordern Sie, auch das permanente Aushandeln. Die Forderung vieler Europa-Verfechter nach einem gemeinsamen Narrativ, einer gemeinsamen Erzählung, macht diese Forderung überhaupt für Sie Sinn? Und wenn ja, wie könnte die aussehen?
Ich bin sehr skeptisch demgegenüber, überhaupt den Begriff eines Narrativs und noch mehr eines Narrativs. Also wenn man so will, gibt es ein Narrativ, ich würde sagen, eine Geschichte, eine Tendenz, eine Neigung, eine DNA. Das ist die einen permanenten Prozess der Aufklärung, der Demystifikation zu betreiben. Europa hat gewaltige Mythen entwickelt und sich ausgedacht, aber Europa war auch die Denktraditionen Europas und die Institutionen waren auch zugleich diejenigen, die permanent die Stimmigkeit ihrer eigenen Mythen überprüft haben. Das fängt von den klassischen Mythen an bis hin zu den religiösen Mythen. Es ist ja kein Zufall, dass wir einfach jetzt im Laufe der Jahrhunderte einen gewissen grundsäkularen Gestus entwickelt haben. Die allmähliche Demokratisierung des europäischen Kulturraums, der europäischen Kulturräume, ist ein langfristiger Prozess. Er ging über das Mittelalter weiter, erreichte seinen Höhepunkt sicherlich im 17. Jahrhundert, als alle Register der Kritik von Descartes bis vielen, vielen anderen, bis den Naturwissenschaftlern gezogen wurden, um ein polyzentrisches Weltbild durchzusetzen und letztlich mit Erfolg durchzusetzen. Mhm. Also es gibt schon diese Basisnarration, zu der wir uns aber auch verhalten sollten und der wir uns auch als Verpflichtung stellen sollten.
Lassen Sie uns zum Schluss noch kurz ins Hier und Jetzt schauen. Im Zuge der Debatten um Corona-Hilfspakete für EU-Länder, die es besonders hart getroffen hat, wird der rein wirtschaftliche Faktor und alles, was dranhängt, nochmal ganz deutlich. Europa ist sowieso in keiner guten Verfassung. Denken wir an den Brexit und extrem rechte Parteien, Bewegungen und Regierungen, die voll auf Nationalstaatlichkeit und Patriotismus setzen, Chauvinismus. Wie optimistisch sind Sie, dass eine Art europäische Idee auch weiterhin bestehen wird und in welcher Form?
Europa steht vor der Entscheidung, sich jetzt in einen heillosen, meiner Ansicht nach heillosen Wettbewerb mit den großen Systemen zu begeben. Also China, Amerika, vielleicht Russland. Dem werden wir nicht gewachsen sein. Wir sind bis zu einem gewissen Grad tatsächlich ein Appendix des asiatischen Kontinents. Man muss das ganz realistisch sehen. Da sind Kräfte im Spiel, die vorher nicht herrschen. Wir haben ein Jahrhundert lang oder zwei, drei Jahrhunderte lang haben wir die Welt getaktet. Jetzt hecheln wir ihr hinterher. Und um nicht atemlos zu werden, müssen wir zu unserer Geschwindigkeit finden und uns zu unseren Möglichkeiten bekennen und auch Grenzen, also Grenzen im Mentalen. In dem Maße, wie es uns gelingt, uns dieser eigenen Verwundbarkeit und Zerbrechlichkeit bewusst zu werden und sie dann offensiv zu verteidigen und nicht als Defizit zu sehen. In dem Maße, in dem wir unsere besondere Situation, in die wir nun mal geraten sind, eine Art Drehkreuz zwischen den Kulturen, möglicherweise eine Rettungsinsel für von der Globalisation überwältigtes, als eine Vermittlungsplattform, die einen Moment Ruhe gibt, sich ausklingt und diskutierbar macht, was in den großen Strömungen versinkt. In dem Maß finden wir zu dem, was man unsere eigene Identität oder, ja, sagen wir es ein bisschen pathetisch, Berufung sein könnte, zurück. Und dann werden wir, in dem Maß werden wir stärker, glaubhafter, aber nicht indem wir anderen hinterherhecheln oder uns in einen Wettlauf begeben, der nur mehr in der Quantifizierbarkeit und der Ausschaltung des Individuums münden würde. Wir haben nun mal ein System, das sich ganz und gar auf den Primat des Individuums einlässt und ihn betont und ihn verteidigt. Und diese Errungenschaft sollten wir jedenfalls nicht untergehen lassen. Und ich sehe die Gefahr schon sehr stark in einem Moment, in dem auch noch eine Fülle neuer Technologien, über die wir noch nicht gesprochen haben, dazukommen, uns in einen Strudel zu werfen, in dem wir untergehen, statt uns mit unserer eigenen Kraft zu salvieren, zu retten und resilienter zu werden.
Einschätzungen von Jürgen Wertheimer. Er hat sich mit der Zerbrechlichkeit, der Vielstimmigkeit und den Widersprüchlichkeiten Europas historisch und aktuell auseinandergesetzt, aufgezeigt in seinem neuen Buch »Europa – Eine Geschichte seiner Kulturen«, erschienen bei Penguin. 576 Seiten, 26 Euro. Das E-Book kostet knapp 22 Euro. Jürgen Wertheimer, haben Sie Dank für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen. In dieser Zeit, in der ich ja praktisch mit dem Buch punktgenau in den Shutdown gefallen bin, doppelt wertvoll.
übers Meer bzw. rund ums Meer geht es jetzt bei uns in der politischen Lesart am Samstag. Nämlich einmal im Uhrzeigersinn rund um das Schwarze Meer. Ein Dreivierteljahr hat sich der Autor Jens Mühling für diese 4500 Küstenkilometer genommen. Und das Ergebnis seiner Reise ist das kürzlich erschienene Buch Schwere See, eine Reise um das Schwarze Meer. Darin hält der Autor seine Erlebnisse fest, seine Begegnungen, die vielfältigen Geschichten, die das Schwarze Meer zu erzählen hat. Sarah Murrenhoff hat die Reisereportage von Jens Mühling für uns gelesen. Ja, einmal rund ums Schwarze Meer, um das Gewässer, an dessen Küsten Europa und Asien ineinander übergehen. Sarah Murrenhoff, durch wie viele Länder reist der Autor bei seiner Umrundung?
Ja, da fängt es schon an. Das ist nämlich gar nicht so einfach zu sagen. Offiziell, aber allein das Wort offiziell hängt ja schon von der Perspektive ab, sind es 6 Länder. Russland, Georgien, die Türkei, Bulgarien, Rumänien und die Ukraine. 6,5 Länder sind es, so schreibt Jens Mühling, wenn man Abchasien mitzählt, also eine abtrünnige Provinz Georgiens, die vor kurzem ihre Unabhängigkeit ausgerufen hat. Dann könnte man noch Moldawien mitzählen, Transnistrien, die Überreste des Byzantinischen Reiches. Und, das wissen wir, vor 6 Jahren hat sich wieder eine neue Frage aufgetan. Die Krim, zählt man sie zu Russland, zählt man sie zur Ukraine oder lieber für sich selbst?
Oh je, das hört sich ganz schön komplex und kompliziert an, muss ich sagen.
Das ist es auch, aber genau diese Kniffligkeiten sind es, die Jens Mühling auslotet. Und das Schöne dabei ist, er sucht die geschichtlichen Verwirrungen in Form von Menschen. Also er setzt sich seinen Rucksack auf und macht sich auf die Reise und sucht ganz explizit nach Begegnungen, nach Gesprächen, nach menschlichen Schicksalen. Und das, was er dann erzählt, sind ganz persönliche, oft verschlungene Geschichten von Menschen, die wilde Migrationswege hinter sich haben und die alle eine Gemeinsamkeit haben, dass sie sich zu Hause fühlen an der Schwarzmeerküste.
Und was sind das für Menschen, auf die er da trifft?
Gerade die Minderheiten haben es ihm angetan und davon gibt es dort sehr viele. Er trifft auf georgische Türken in Russland, die weder in Georgien noch in der Türkei erwünscht sind, auf Ukrainer, die auf der Krim wohnen und 2 Pässe in der Tasche haben und je nach Situation den einen oder den anderen hervorkramen, auf Pontier, Nachfahren der alten Griechen, die auch immer noch Griechisch sprechen. Er trifft auf syrische Flüchtlinge mit tscherkessischen Vorfahren im Kaukasus, auf unsichtbar gemachte Muslime in Bulgarien, auf zurückgekehrte Juden in Odessa. Und ja, er besucht auch Dörfer in Rumänien oder Georgien, wo er staunt, weil er fast ausschließlich Kinder und ältere Menschen sieht, weil die gesamte Generation dazwischen fast ausschließlich nach Italien gegangen ist, in der EU, um dort Familien zu pflegen und den Haushalt anderer Familien zu machen.
Bei Reisereportagen kommt es ja ganz stark auf die Augen, auf die Beobachtungen des Reporters an, was er sieht und beschreibt. Das bestimmt dann unser Bild beim Lesen. Mit was für einer Haltung, würden Sie sagen, reist Jens Mühling?
Meines Erachtens hat er eine sehr schöne, aufrichtige Haltung zum Reisen. Also er läuft umher wie ein staunender Junge. Er sieht, er hört, er schmeckt. Er probiert zum Beispiel an jedem Ort das Meerwasser, um zu prüfen, ob sich der Salzgehalt verändert. Und er passt seine Reiseroute immer wieder den örtlichen Besonderheiten an, was er auch tun muss. Zum Beispiel erfährt er, dass er Abchasien von Russland aus erst umrunden muss, um von georgischer Seite aus einzureisen, weil die Georgier ihn sonst, wenn er von Russland aus eingereist wäre, nicht wieder ins Land gelassen hätten.
Absurditäten also.
Ja, und er hat diese Zeit, ein Dreivierteljahr, er nimmt sich auch Zeit für Abzweigungen und kommt dabei in die absurdesten Situationen. Er findet sich plötzlich mit Wodka im Rucksack in einer türkischen Schmugglerbande wieder. Er trinkt in Georgien mit einer Diebesbande bis zum Erinnerungsverlust. Er übernachtet bei Rumänen in Anglerhütten. Er trampt von einem Ort zum anderen und lässt sich eben Geschichten erzählen.
Viele Abenteuer und Geschichten lässt er sich erzählen, sagen Sie. Die Menschen, die scheinen ihm offenbar auch gerne ihre Geschichten zu erzählen. Wie schafft er denn das?
Ja, Jens Mühling begegnet den Menschen mit Neugier, aber gleichzeitig auch mit Respekt. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist, er fragt. Er fragt scheinbar ganz unschuldige Fragen, die aber mitten ins Herz gehen. Das sind Fragen wie, bist du glücklich mit deiner arrangierten Ehe oder hast du es eigentlich jemals bereut, deine Jugendliebe verlassen zu haben? Und dann, das ist wahrscheinlich die allerexplosivste Frage, die man im Schwarzmeerraum stellen kann, wie ist das Verhältnis zu euren Nachbarn? Und das Ganze könnte überheblich oder voyeuristisch wirken, aber er verhindert das, indem er selbst immer transparent bleibt, indem er sich selbst auch entblößt, seine eigene Geschichte, auch seine eigenen Vorurteile auf den Tisch legt. Und sein Standpunkt als Reisender mit einem deutschen EU-Pass, also das Wer spricht, das bleibt immer klar und das gibt ihm so eine große Kraft und auch so eine große Vertrauenswürdigkeit.
Und stilistisch, wie bringt Jens Mühling dann das alles zusammen?
In Schwere See wechseln sich ab Szenen mit Dialogen und Landschaftsbeschreibungen, Betrachtungen von örtlicher Kunst, griechische Mythologie fließt immer wieder ein, weil die Griechen in der Antike den ja damals für sie barbarischen Schwarzmeerraum kolonisiert haben. Und besonders schön zu lesen sind auch seine ganz intensiven Betrachtungen, wenn er zum Beispiel in Bulgarien an der Grenze zur Türkei stundenlang vor einer Stacheldrahtmauer steht und erkennt, dass diese Stacheldrahtmauer einmal der eiserne Vorhang gewesen ist und darüber sinniert, dass die Fluchtrichtung vor 30 Jahren ja eine ganz andere war, als sie heute ist. Und dann steht er da mit der Berliner Geschichte oder dem Berliner Hintergrund vor Augen und kann überhaupt nicht glauben, dass sich in 30 Jahren niemand mal die Mühe gemacht hat, dieses Terrorbauwerk abzureißen. Oder er erzählt von den Wasserbewohnern, der eingeschleusten Schnecke aus dem Bosporus, die das gesamte Ökosystem des Schwarzen Meeres einmal umgekippt hat, um daraus dann wieder Analogien zu ziehen zu menschlichen Vertreibungsgeschichten. So ergibt jeder Exkurs, den er geht, in irgendeiner Weise einen Sinn und er hat auch ein Faible für poetische Pointen, die so treffsicher sind, ja, dass man ihm sogar verzeiht, wenn die eine oder andere vielleicht ein bisschen zu blumig ausfällt. Und letztendlich weben sich eben alle Einzelgeschichten in ein poetisches Gesamtbild und daraus entsteht ein sehr diverses Porträt der Schwarzmeerbewohner, ja, und ihrer verworrenen Geschichten.
Unsere Rezensentin Sarah Mohrenhoff hat uns das neue Buch von Jens Mühling in der politischen Lesart vorgestellt, Schwere See, eine Reise um das Schwarze Meer. Erschienen bei Rowohlt, 320 Seiten, 22 €.